So, es ist nicht eine Verheißung, dass ich wiederkomme. Ich komme auch wieder, aber es geht heute um was ganz anderes. Von mir auch einen wunderschönen guten Morgen für euch alle oder guten Tag. Für einige ist es ja schon fast wieder Abend. Die Morgenmenschen, die um 5 Uhr aufstehen, für die ist ja die Uhrzeit schon wieder ja eine ganz andere Nummer. Das ist schön, dass wir so eine Mischung hier haben, oder? Du siehst immer lächelnde Gesichter, man sieht ein bisschen müdere Gesichter. Manchmal siehst du auch schlafende Gesichter. Aber es sind immer liebe Gesichter. Ja, das Thema heute ist gar nicht so lustig für eine große Anzahl von Menschen. Es geht nämlich um Jesus, der sagt, ich komme wieder. Und wir werden jetzt hier nicht den theologischen kompletten Exkurs machen können und komplett Auslegung der Offenbarung des Buchs Daniels und verschiedene andere geistlicher Texte aus der Bibel, sondern ich möchte das ein bisschen zusammenfassend vortragen. Jeder ist natürlich herzlich eingeladen, das nachzustudieren. Da gibt es viele gute Literatur auch drüber und so weiter. Aber ich glaube, wir als Kirche sollten immer wieder mal uns bewusst machen, dass dieser Zeitpunkt bevorsteht. Ich weiß, es war, wie heißt der Autor, Michael Drosnin, der auf einer Pressekonferenz im Jahr 2003 erklärte, dass die Bibel Hinweise darauf liefert, dass der Herr Jesus im Jahr 2006 zurückkommen würde. Er hat dann ein Buch geschrieben, das ist relativ bekannt geworden, Bibelcode 2. So, da sind auch viele interessante Sachen drin durchaus, aber natürlich, das ist eine spekulative Sache. Und wir wissen alle heute, er kam nicht wieder im Jahr 2006. Es ist auch nicht das erste Mal, dass jemand behauptet hat, er wüsste das Datum. Manche haben es tatsächlich mit dem Tag wiedergegeben. Einige haben das Jahr 2000, so den 1.1.2000 gedacht, da kommt er wieder. Und und er kam nicht. Ja, man stritt sich vorher, wisst ihr das noch? Man stritt sich vorher, welches Datum, welche Zeitzone ist denn jetzt der Zeitpunkt, wo er wiederkommt? Da sind einige Leute in irgendein anderes Land gereist und sie dachten, die Zeitzone ist wohl die, wo der Herr dann wiederkommt. Also reisen wir dahin, dann sind wir früher da, was auch immer. Also es gab da ziemlich crazy Entwicklungen, auch wie das immer ist bei diesen Themen. Da hast du immer Leute, die fallen dann von der anderen Seite vom Pferd. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, dieses Thema ernst zu nehmen. Weil das erlebe ich halt auch immer wieder, dass Leute da sehr lasch mit umgehen, Christen, und sagen, naja, komm, die Leute warten seit 2000 Jahren drauf. Wer sagt denn, dass wir das jetzt erleben? Das ist ein gefährlicher Rückschluss, denn ich glaube, ein Grund dafür, dass die Bibel dazu so klar Stellung nimmt, ist der, dass wir damit zu jeder Zeit rechnen sollten. Weil wenn wir damit zu jeder Zeit rechnen, leben wir anders. Ich glaube, wir leben dann nicht nur besser, sondern auch erfolgreicher. Wenn ich nämlich davon ausgehen würde, dass der Herr heute Abend wiederkommt, bevor ich mich zu Bette bette, würde ich in diesem Tag vielleicht ein paar Sachen anders machen. Wenn du damit rechnest, er kommt wieder, bevor Weihnachten ist, würdest du die nächsten 2 Monate anders verbringen. Ich würde keinem Angst machen davor, aber Gottesfurcht möchte ich gerne vermitteln. Denn tatsächlich weiß keiner von uns, ob wir den morgigen Tag oder das nächste Jahr noch sehen werden auf diesem Planeten. Das ist eine Wahrheit. Im Internet übrigens, ich habe das gerade zur Vorbereitung hier ein bisschen gegoogelt, da gibt es mehrere Endzeitpropheten, die sagen, bis Mai 2019 wird der dritte Weltkrieg ausgebrochen sein und Milliarden von Menschen werden sterben und dann wird der Herr wiederkommen. Müssen wir jetzt alle Angst haben vor Mai? Ich glaube nicht, weil wenn das so wäre, wäre ich sehr entspannt. Warum? Das erkläre ich euch dann nachher. Ich glaube, Gott bereitet uns vor. Ich schätze das, was die niederländische Autorin und KZ-Überlebende Corrie ten Boom gesagt hat. Sie hatte mehrere persönliche Begegnungen mit Jesus und hat dort Dinge mitgenommen, die wirklich biblisch und gut waren. Und sie sagte, dass sie ihn gefragt hätte, Herr Jesus, wann kommst du denn wieder? Und er sagte, dass er bald, nachdem sie heimgegangen sei, wiederkommen würde. Und Corrie ten Boom ist 1985 gestorben, sodass bald, können wir natürlich jetzt auch wiederum quantifizieren, heißt bald ein Jahr oder 100 Jahre, In Gottes Augen wissen wir ja, sind 1000 Jahre wie ein Tag, also bald ist dann auch wieder relativ. Ihr seht schon, es ist nicht ganz so einfach, hier Fakten zu schaffen in Form von Daten. In zahlreichen Büchern, die ich die letzten 30 Jahre gelesen habe, von hochgeschätzten und gesegneten Lehrern des Evangeliums, und zwar von Leuten, die selbst entweder entrückt wurden in himmlische Gefilde und tatsächlich himmlische Orte besuchen oder sogar den anderen Ort, und andere, die Nahtodeserfahrung hatten. Nahezu von all diesen Leuten habe ich gehört, dass sie aus einem einzigen Grund dorthin durften und wieder zurück mussten. Und diesen Grund, in der Regel am Ende des Buches, haben sie ihn dann genannt: Sag meinen Leuten, ich komme bald. Das war die bemerkenswerte Zusammenfassung all dessen, was sie vorher sehen und hören durften. Viel spekulative Dinge, weiß nicht, ob die alle so sein müssen, ob der Himmel genauso aussieht wie er oder wie sie das gesehen hat. Aber diese Aussage zum Schluss, die hat mich nachdenklich gemacht. Ich dachte, wenn der Herr sich so viel Mühe macht, seine Leute wieder zurückzuschicken, so einige von denen, die wirklich eine Zuhörerschaft auch haben, um uns diese simple Botschaft zu geben, die ja absolut biblisch ist. Ich werde euch das gleich beweisen, wie biblisch die ist. Aber das war die Botschaft. Ich komme bald. Lass uns doch in die Bibel reinschauen, vor allem in das letzte Buch. Ihr wisst, so am Ende, das letzte Kapitel von einem Buch, da werden immer Dinge aufgelöst. Da wird der Mörder entlarvt beim Krimi oder in anderen Bereichen werden dann Fäden zusammenlaufen lassen und man versteht auf einmal Zusammenhänge. Im dritten Kapitel Offenbarung, Vers 11 steht: Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Im 22. Kapitel lesen wir dreimal diese drei Worte: Ich komme bald. Nämlich: Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und siehe, ich komme bald und meinen Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und schließlich der vorletzte Vers der Bibel. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir. Manchmal, wenn ich diesen letzten Vers lese, dann zerlegt mich was innerlich. Ich denke, wow, Gott, du hast dein Wort abgeschlossen mit diesem Satz, um uns nicht im Unklaren zu lassen, um uns zu zeigen, worauf unser Leben ausgerichtet sein soll. Wir sind eine Word of Faith Church, wenn du so willst, eine Wort des Glaubensgemeinde. Wir glauben, dass Wohlstand gut ist, von Gott für uns. Wir glauben, dass er uns heilt. Wir glauben, dass er mit uns ist, dass er unsere Ehen wiederherstellt, dass er Wunder tut und das gerne tut, dass er seine Kinder wirklich so liebt, wie wir es vorhin gesungen haben. Dass er Gutes für uns hat, nicht schlecht ist. Aber wisst ihr, was das Allerbeste ist? Ist, dass der Tag kommt, wo er uns hier raushaut. Egal, ob wir sterben und er uns zu sich nimmt oder ob er kommt, wie wir es gleich lesen werden, und uns mit sich nimmt. Das ist das Beste von allem. Vielleicht gibt er dir ein tolles neues Auto, ein tolles neues Haus, wundervolle Dinge in deinem Leben, heilt dich von Krebs, all diese Dinge sind wundervoll, das ist er. Aber das Beste kommt zum Schluss. Das verrate ich euch. Wir denken manchmal zu sehr nur in dieser Welt. Leute, diese Welt geht vorbei. Und ich wiederhole mich, keiner von uns verlässt diesen Planeten hier lebendig, es sei denn, die Entrückung kommt. Das war's. Das ist, wir haben ein Ablaufdatum. Diese Welt hat ein Ablaufdatum. Tun die Leute manchmal leid, die so ihr ganzes Leben dafür einsetzen, diese Welt zu retten. Diese Welt kannst du nicht retten. Diese Welt wird vergehen. Lies deine Bibel, steht sehr deutlich drin. Wir können gewisse Dinge ein bisschen besser machen, aber letztendlich, weißt du, versuch mal eine Plastiktüte zu flicken. Das ist... Da kommen immer neue Löcher. Das Ganze ist sinnlos letztendlich, weil irgendwann landet sie da, wo sie hinkommt. Hoffentlich nicht im Meer, wollen ja das Meer nicht mit Plastikmüll füllen. Aber es hat ein Ende. Es hat ein Ende. Die Christen rechnen mit der baldigen Wiederkunft. Das fand ich interessant. Ich hörte vor ein paar Jahren von einer Umfrage aus 112 Ländern, wo gefragt wurde, wie viele lebendige Christen, also lebende Christen, daran glauben, dass der Herr während ihrer Lebenszeit zurückkommt. Und es waren alle Konfessionen dabei. Und die Antwort war, 93% aller Befragten in diesen 112 Ländern sagten, wir glauben, dass er während unserer Lebenszeit zurückkommt. Und ehrlich gesagt, ich wünschte mir, diese Quote wäre auf 100% in unserer Kirche hier. Nicht, weil ich hoffe oder glaube, dass das tatsächlich unbedingt in jedem Fall so passiert, sondern weil wir dann anders leben. Die Gottesfurcht ist eine der wichtigsten Grenzlinien unseres Lebens, wenn wir den nicht haben. Oh, da geht man mal ein bisschen zu weit nach rechts, ein bisschen zu weit nach links. Das Problem ist nicht, dass Gott uns dann nicht mehr mag, sondern dass wir dafür Preise bezahlen, die sehr hoch sind. Die Bibel nennt es Sünde, Grenzüberschreitung, Zielverfehlung. Warum? Wer hat unterm Strich was davon? Wir sicher nicht. Die kurzzeitigen Vergnügen, die das mit sich bringt, werden hinterher doch immer teuer bezahlt, oder? Lasst uns ins Wort Gottes reinschauen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne bei euch selbst nachlesen. Ich habe es aber hier auch auf der Wand. Matthäus 24, ab Vers 29, wir lesen bis 39. Ja? Auch doppelt. Okay. Frag mich warum, aber jetzt ist es richtig. Bald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig, der Feigenbaum, ja, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr. Wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel des Himmels nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Wisst ihr, was da steht? Da steht, dass weder Engel noch Mensch noch Jesus selbst diesen Zeitpunkt kennt. Also wie könnte ich aufstehen und sagen, übrigens, da kommt am 31.12. wieder. Das ist lächerlich. Bin ich mal Jesus, geschweige denn, ja, der Vater weiß den Zeitpunkt und er hat wohl seine Gründe, warum er sagt, das werde ich noch nicht bekannt geben. Aber ich habe früh genug angefangen zu sagen, dass er kommt. Nämlich vor 2000 Jahren spätestens hat er das sehr deutlich und klar gemacht. Doch selbst, weißt du, wenn mein Vater mir als Kind gesagt hätte, dass er eine längere Dienstreise ins Ausland macht und er würde mir nicht den Zeitpunkt gesagt haben, würde ich alleine durch Beobachtung Signale bekommen, die mich aufmerksam machen. Ich würde sehen, wenn er anfängt, seinen Koffer vom Speicher zu holen oder wenn er jetzt online den Flug bucht oder das die andere Währung von der Bank holt, seine Klamotten noch mal bügeln lässt, was auch immer. Ich würde Zeichen sehen, wo ich denke, oh, oh, kann nicht mehr fern sein, der Tag. Okay? Und ich glaube, so ähnlich ist die Bibel für uns, wenn wir sie ein bisschen kennen, erleben wir genau diese Art von Zeichen überall. Und ich habe von diesen Zeichen, es gibt hier auch viel, viel mehr Lehre dazu, ich habe mal drei dieser Linien genommen, die man sehen kann. Dinge, die vor Jesu Wiederkunft geschehen müssen. Und das ist zum einen die Israel-Linie. Ich lese hierzu Lukas 21, ab Vers 29. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Hier gibt es ganz, ganz viele spekulative Hinweise von Bibellehrern und von Auslegern und Kommentatoren und so weiter. Ich will nicht all die Dinge nennen, das wäre auch jetzt zu lange, aber bei einer Sache sind sich viele Leute einig, nämlich sie sagen, dieser Feigenbaum steht immer in der Bibel für Israel. Und die Aussage, wenn der Feigenbaum ausschlägt, blüht, der Totgeglaubte in dem Fall, dann passt auf, dann seid sehr, sehr aufmerksam, weil normalerweise passiert das nicht. Und wir wissen, dass Israel genau das erlebt hat, als am 14. Mai 1948 die Nation nach knapp 1900 Jahren Nicht-Existenz wieder entstand. Ein Wunder vor dem Herrn. Also bitte, nimm die Deutschen, wirf sie in die ganze Welt und ruf nach 2000 Jahren. Ihr Deutschen kommt zurück, weiß keiner mehr, wo er herkommt. Aber es sind so viele Generationen, so viele Vermischungen passiert. Aber die Juden haben sich nicht so vermischt. Die Juden haben es geschafft, ihren Standard in all den Ländern, bis nach Äthiopien rein, nach Russland rein, ihre Identität zu bewahren. Das ist ein starkes Ding über so einen langen Zeitraum. Und bis heute kommen ja Juden zurück aus aller Herren Länder ins Heilige Land und der Feigenbaum. Wir waren im Januar da. Leute, Israel blüht. Israel ist eine der beeindruckendsten Volkswirtschaften und Nationen, die ich kenne. Was diese Leute dort geschaffen haben, aus dem Land gemacht haben alleine, das haben Araber in 2000 Jahren nicht hingekriegt. Was die jetzt in einer Generation eigentlich oder in zwei Generationen hinbekommen haben. Und auch wirtschaftlich, technologisch, die sind überall ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Ein Land, was eigentlich keine Chance hätte haben dürfen. So, ich glaube, wir sollten uns das hier gut anschauen. Wir haben ja dieses Jahr den 70. Geburtstag Israels gefeiert. Leute, das ist eins der Zeichen, so der Papa packt den Koffer, weißt du? Und wenn das wirklich das heißt, das ist jetzt ein Stück Spekulation, also Auslegungsspekulation, wenn es das heißt, dass die Generation nicht ausstirbt, die das erlebt hat, dann könnt ihr euch ausrechnen, die Leute sind 70 heute, die geboren wurden im Jahre der Gründung Israels, lass sie mal 100 werden, die letzten dieser Generation, bis sie ausstirbt. Dann würden wir uns in den letzten 30 Jahren befinden, bevor das passiert. Allerdings könnte es morgen passieren, weil, wie gesagt, die Generation ist dann längst da und sie ist schon im Altwerden. Es gibt weitere Hinweise für Israel, wie dass der Tempel wieder errichtet wird. Einige zweifeln ein bisschen, passiert das vor der Entrückung oder passiert das dann erst in der Trübsalzeit. Wie auch immer, ein Erdbeben, das den Tempel, die jetzige Al-Aqsa-Moschee zerstört, ist kein großes Ding in Israel. Da gibt es Erdbeben. Und wenn so ein Ding käme, ich glaube nicht, dass die Moschee nochmal aufgebaut würde. Ich glaube, dass dann der Zeitpunkt wäre, wo der Tempel aufgebaut würde. Ihr wisst, die Moschee steht an dem Platz, wo eigentlich Salomos Tempel oder später der Tempel von Herodes gebaut wurde. Genau an der Stelle. Deswegen ist das ja dieser Zankapfel. Ne? Die Moslems sagen, das ist aber unseres. Und die Israeliten sagen, das war immer unseres. Und dass die geteilte Stadt, die es eine Weile gab und alles. So. Es gibt Leute, die sagen, es ist alles schon wieder da. Man hat alle Gegenstände des alten Tempels längst wieder hergestellt. Die liegen irgendwo und warten auf den Zeitpunkt. Jetzt hörte ich gerade, der Prinz oder Vizeprinz von Äthiopien sagt, die Bundeslade, die steht bei uns. Die halten wir unter Verschluss bis zu diesem Tag. Ist alles da. Ist alles da. Der Tempel wird gebaut in kürzester Zeit, wenn es soweit ist. Ist alles vorbereitet, die Gelder stehen. Es gibt Organisationen, die nichts anderes machen, als sich da auf diesen Tag vorzubereiten. So sollte er kommen, es könnte schneller gehen, als wir uns das heute vorstellen können. Die zweite Linie ist die Gerichtslinie. Ich lese hierzu Lukas 21, Abvers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Gravierende Zunahme der Naturkatastrophen, Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, Brausen des Meeres. Das alleine. Wenn wir alleine das hier sehen. die Naturkatastrophen in den letzten 100x Jahren sind explodiert. Seit sie gemessen werden, steigt die Zahl weiter und weiter. Ihr wisst vielleicht, wir haben dieses Jahr in Deutschland das wärmste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnung 1881. Wir haben diese 10 Monate, wie wir sie hinter uns haben, gab es noch nie in den letzten 120 Jahren. Erstaunlich, oder? Wir hatten ja schon den Sommer 2003, diesen Jahrhundertsommer, wo 10.000 Europäer gestorben sind wegen der Hitze. Auch da kommen die Einschläge näher, die wir bis dahin ja nur in anderen Ländern so wiederfanden. Ich habe euch hier nochmal 2, 3 Statistiken ausgesucht. Hier nochmal sortiert nach geophysikalisch, meteorologischer, hydrologischer und klimatologischer Natur. Aber ihr seht die Aufsteigung von 1970, da sind wir bei dem Level 10 im Schnitt, auf den Level jetzt von über 40, fast 45, nur 40 Jahre später. Und das ist ja nicht die einzige. Hier ist nochmal eine Statistik, die das belegt, auch nochmal sortiert nach diesen 4 Unglücksarten. Erdbeben, Sturm, Überschwemmung und Dürre. Hier wird es ein bisschen deutscher ausgedrückt. Aber letztendlich sehen wir auch hier einen Anstieg hier von 250 im Schnitt auf jenseits der 700 in dieser Skala. Und die hier gefällt mir fast am besten, weil die drückt es nochmal deutlicher aus. Hier geht's ab 1900. Und hier sehen wir die aufgezeichneten Naturkatastrophen von 0 auf einen Wert von über 550 angestiegen. Leicht ein bisschen reduziert jetzt, aber letztendlich sehen wir einen großen Anstieg dieser Dinge, die nicht verleugnbar sind. Die Erderwärmung hat im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits um 1,1 Grad Celsius global zugenommen. Und während wir in 2002 die furchtbarsten Überschwemmungen in Elbe-Saal-Gebiet hatten, erlebten wir 2003 eben den heißesten Jahrhundertsommer. Und dann haben wir 2018, der zweitheißeste Sommer unserer Geschichte seit Aufzeichnung der Klimadaten. Das Jahr insgesamt sogar das heißeste. Aber wenn wir nur den Sommer betrachten, sind wir an zweiter Stelle. Die indische Expertin Debbie Guha-Safir, Direktorin des Forschungszentrums für die Epidemiologie von Katastrophen an der Universität Leuven in Belgien, sagte, Europa könnte ziemlich starke klimatische Veränderungen erleben. Und ich denke, die Bevölkerung ist wirklich nicht gut darauf vorbereitet. Europas Länder sind große Naturkatastrophen einfach nicht gewohnt. Doch jetzt häufen sich auch hier Überschwemmungen und Hitzewellen, wo dann eben auch in Europa auf einmal die Todeszahlen unglaublich ansteigen. So starben, wie gesagt, im Jahr 2003 an der Hitzewelle 70.000 Europäer. Das ist mal eine Zahl, die man in Europa nicht unbedingt mit Naturkatastrophen verbinden würde, aber die ist real. Die ist gemessen worden. Und so sehen wir anhand der Zunahmen auch von der Tsunami im Dezember 2004, mehrere hunderttausend Tote. Ich meine, Millionen Leute wurden obdachlos durch einen einzigen Tsunami. Und dann der Hurricane Katrina 2005. 5 Bundesstaaten der USA wurden heimgesucht von diesem größten Unglück der USA bis zu diesem Zeitpunkt. 1800 Menschen starben zwar nur, aber ich meine bitte, 1800 Menschen in einem Land der westlichen Welt, was eigentlich vorbereitet auf viele Dinge ist, und 108 Milliarden Dollar hat dieser eine Sturm verursacht. Dann haben wir den 12. Januar 2010, das furchtbarste Erdbeben, Haiti, erinnert euch noch. 300.000 Menschen starben bei einem Erdbeben. Und es gab Nachbeben und es gab unglaublichen Schaden, auch wirtschaftlicher Art. Dann sehen wir die Zunahme an Kriegen. Guckt ihr Afrika an, Asien, in anderen Ländern rasselt es gerade, in Südamerika zum Beispiel. Da müssen wir mal schauen, was da noch kommt. Der Syrienkrieg, Afghanistan, das alles ist ja nie wirklich vorbei gewesen bis jetzt. Im Gegenteil, immer mehr Länder schalten sich mit ein. Jetzt gab es das große europäische Säbelrasseln gerade oder läuft noch in Norwegen oben, direkt nahe an Russland und die sind sehr nervös. Und keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber das ist vorhergesagt. Da ist nicht ein Friedensreich vorhergesagt, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Die Kriege werden zunehmen, sagt die Bibel. Und das ist passiert. Und das passiert weiterhin. Wenn wir einen Herd gerade zur Ruhe gebracht haben, brechen 3 andere irgendwo auf. Ich meine, schau dir die Nachrichten an. Wo ist es Nachrichtensendung, ohne dass von irgendeinem Krieg berichtet wird? Und Gott sei Dank, wir sind bisher sind wir immer weit weg. Wir sind die Zuschauer der Kriege. Möge das sich nie ändern. Dritte Linie. Dritte Linie ist die Missionslinie. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Die Evangelisierung der noch unerreichten Völker muss also in einer gewissen Weise abgeschlossen sein. Wir wissen heute, die vollständige Bibelübersetzung liegen für 81% der Weltbevölkerung bereits vor. Ich meine, die vollständige, die ganze Bibel, nicht nur Teile davon. Da ist eine Menge geleistet worden von der Weltbibelgesellschaft und vielen, vielen Übersetzungswerken, die sich darauf verpflichtet haben. Und dann gibt es noch 253 unerreichte Volksgruppen. Das sind Volksgruppen, die definieren sich, glaube ich, über 10.000 Menschen. Ne? War das über 10.000 Menschen, die zu der Volksgruppe gehören, also größere Stämme, größere Gebiete, die es ja überall auch noch gibt, gerade in der Dritten Welt oder nur in der Dritten Welt. Und die sind alle inzwischen adoptiert worden von Missionsgesellschaften, die sich darum kümmern, dass jeder dieser einzelnen unerreichten Völker eine Bibelübersetzung bekommt, dass dort Missionare hingesandt werden, dass sie das Evangelium hören und die Gelegenheit bekommen, Jesus kennenzulernen. Das Neue Testament ist übrigens in weitere 1515 Sprachen übersetzt, außer den 81%. Also viele können heute schon in die Bibel reinschauen. Aber die Sprachforscher sagen, es geben derzeit 7100 lebendige Sprachen. Ja, und von diesen werden jetzt also ungefähr die Hälfte wenigstens mit einem Bibelbuch versorgt. Und der Rest ist in Arbeit. So, für geschätzte 19% der zurzeit 7,6 Milliarden Menschen gibt es noch keine vollständige Bibelübersetzung. Eben diese Lücke wird gerade geschlossen. Die Evangelisierung der Völker der Welt, gemäß dem Grundtext, sind in Matthäus 24, 14 die ethnischen Volksgruppen gemeint. Diese Evangelisation schreitet in großem Tempo voran. Wenn wir uns diese Statistik anschauen, sehen wir das Wachstum der Christen im Verhältnis zur Weltbevölkerung und ahnen, dass hier eine Menge passiert ist. Von kleinsten Anfängen, schaut mal, 1450 Jahre hat es gebraucht, bis 1% der Weltbevölkerung Christen waren. Und dann waren es nur noch knapp 390 Jahre später, um 2 weitere Prozentpunkte dazu zu bekommen. Für die nächsten 2 Prozentpunkte waren es dann nur noch 30 Jahre, die gebraucht würden. Und nur 23 Jahre später war die Christenheit um weitere 8% auf 13% der Weltbevölkerung angewachsen. Heute, weitere 25 Jahre später, kommen weitere 15% hinzu. Und die Christenheit wuchs bis 2018 auf rund 30% einer stetig zunehmenden Weltbevölkerung. Also die wuchs ja nicht nur statistisch, sondern die wuchs ja auch exponentiell, weil die Bevölkerung der Welt sich ständig vermehrt, und zwar massiv vermehrt, stärker als das Christentum eigentlich wachsen sollte. Und trotzdem sehen wir das Wachstum. Man geht heute davon aus, dass jährlich etwa 1% zusätzlich der Weltbevölkerung mit dem Evangelium gewonnen wird. Wenn wir dann unsere Bewegung dazu anschauen, die Pfingstlich-Charismati-Bewegung, zu dem auch diese Kirche hier gehört. Gehen wir mal vor und wieder zurück, wie im Walzer. Ja, gut, da haben wir es doch. Wir wissen, dass die Pfingstlich-Charismati-Bewegung die schnellstwachsendste der Welt ist, vor allem auch da die Independent Churches, also die unabhängigen Gemeinden. Die Pfingstkirchen selbst wachsen sehr, sehr stark, ist die stärkstwachsendste Denomination, also Kirche weltweit. Aber noch stärker wachsen Gemeinden, wie wir es sind, unabhängige Gemeinden, die nicht jetzt zu einem Bund dazugehören, sondern unabhängig geblieben sind von Organisationsstrukturen übergeordneter Natur. So, wir wissen, dass diese Bewegung insgesamt ja gerade mal 120 Jahre alt ist und sich aus der Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts, die kam wiederum aus dem Pietismus heraus, sich entwickelt hat. Und heute sehen wir eine Zahl oder einen Prozentsatz von 26% unter allen Christen, die diese pfingstlich-charismatische Bewegung ausmacht. Das heißt, ein großer Einfluss geschieht hier. Und ihr müsst wissen, gerade diese pfingstlichen Kirchen sind sehr missionarisch. Die schicken also wirklich viele Leute auch raus, die die Welt erreichen. Man findet auch pfingstlich charismatische Christen in der katholischen Kirche und auch in der evangelischen Welt. Inzwischen jedoch hauptsächlich die Selbstständigen, die hier nach vorne marschieren, weil dann natürlich auch weniger Begrenzungen von Organisationsstrukturen dastehen, die machen weiter. Wir haben gerade jetzt von der Kirche gehört, die von einem Jünger von einem meiner Mentoren gegründet wurde, Church on the Highlands, Rick Hodges, einige kennen ihn, haben davon gehört, er macht gerade in Deutschland viel mit der Crow-Bewegung, viele Dinge passieren und ich habe auf seiner Website mal ein bisschen geschnüffelt und ich sah dann, diese eine lokale Kirche in Amerika, ich glaube in Montana ist sie, die hat gerade Bauprojekte für 100 Millionen Dollar am Laufen. Eine Kirche, wisst ihr? So, was ist möglich? Eine unabhängige Kirche, was ist möglich, wenn das ein paar mehr machen? Wenn Kirchen überall in der Welt in dieser Weise expandieren, Relevanz bekommen und Gottes segnet. Wie schnell könnten wir diesen Planeten hier erreichen? In Deutschland spricht man von etwa 2% Christen, die es gibt in Deutschland. Es gibt mehr Kirchenmitglieder, aber es gibt 2% von neuem geborenen Menschen, die Jesus wirklich transportieren. Und die gibt es in allen Kirchen. Was, wenn die ihren Auftrag umsetzen würden? Ich sagte dir, Deutschland würde gerockt, so schnell könntest du gar nicht gucken. Weil 2% ist viel, wenn die aktiv wären. 2% ist viel. Glaubst du mir nicht? Ich meine, guck in die Welt des Sports. Fußball. Ist das da der durchschnittliche Spieler, der da spielt? Nein, das ist eine ganz kleine Prozentzahl, die sich so hingibt, die diese Fähigkeiten mitbringt, die Berufung hat und dann Spiele macht auf einem Niveau, wo die Ortsvereine nur von träumen. Ja? Warum spielen wir nicht auf dem Niveau? Die Frage muss sich jeder selbst stellen, weil Gott hat uns dazu gerufen, das zu tun. Und er hat uns dazu ausgerüstet. Und ich sagte, der hat mehr als 10 Millionen für dich bezahlt. Ja? Du bist ein Spitzenspieler, von ihm erkauft, mit seinem eigenen Blut. Hey, wir haben ein Spiel zu machen. Hier sitzen wir jetzt zwar in den Reihen, aber das ist nur Training. Hier ist Schule. Gottesdienst ist Schule. Wir werden trainiert, um rauszugehen und das zu tun, was er uns gesagt hat. Geht hin, macht zu Jüngern aller Nationen. Das ist, wofür wir leben. Ich wüsste keinen anderen Grund, länger hier zu bleiben. Im Himmel ist alles besser. Hey, auch meine Lieben sind Gott sei Dank alle da, alles gerettete Leute, weiß der Gott. Ich wüsste nicht, warum ich hier bleiben müsste, wenn hier nicht dieser Job zu tun wäre. Ach komm, sag doch mal jemand, stimmt nicht oder Blödsinn oder Amen oder ja, gut. Hey, seid ihr noch wach? Immer aufstehen, ich muss mich bewegen, ist vielleicht hilfreich. Ja, ich meine, hey, jetzt kommt es, wird mal heiß, Leute, wir waren heiß jetzt. Ja.
Amen.
Amen. Wir reden jetzt über die Entrückung der Gemeinde. Und ich sage euch was, die steht unmittelbar bevor. Ups. Ein einziger Augenblick. Es wird keine Vorbereitungszeit dafür mehr geben. Du wirst nicht sagen, übrigens, halt dich bereit, morgen um 16 Uhr komme ich in die Wolken, die blasen die Posaune und dann geht's nach Hause. Keine Sekunde Vorbereitungszeit wirst du haben, außer der, die du jetzt hast. Darum nutze die, die du hast, weil es ist die einzige, die du haben wirst, okay? Und ich sag dir was, es gibt Dinge, die wirst du nie wieder tun können, nie wieder, wenn du da oben bist. Eine davon ist, Menschen von Jesus zu erzählen, in irgendeiner Form, die Gott dir als kreative Persönlichkeit gegeben hat. Nie wieder wirst du das tun können. Diese Zeit ist vorbei. Da oben kennen nämlich alle schon Jesus. Und die da unten hören dich nicht mehr. Wird auch keinen Sinn mehr machen. Ist vorbei. Die Entscheidungen finden in diesem Leben statt und entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen und wie. Die Naherwartung der Rückkehr von Jesus Christus in den Wolken, um seine Braut heimzuholen, prägt die Christenheit von ihrem Beginn an, seit 2000 Jahren. Und wir sind nicht zu modern, nicht zu digital, nicht zu genial, um genau diese Wahrheit zu einer Lebensdevise werden zu lassen. Im Gegenteil, es ist nicht altmodisch. Ich sagte, die Entrückung ist aktueller als die Tageszeitung von morgen. So wie das ganze Evangelium übrigens. Die Bibel gibt uns nicht den Zeitpunkt. Und das ist die spannende Sache dabei. Wir haben keine Ahnung, wann es passieren wird. Weil wir so leben sollen, dass es jederzeit passieren kann. Ich glaube, das ist sein Gedanke dahinter. Er will uns das nicht verschweigen. Er ist kein mystisches Wesen oder keine Sphinx, die uns hier Rätsel aufgibt, sondern er sagt, das gebe ich euch ganz bewusst nicht mit. Weil wenn ich euch den Zeitpunkt nennen würde, könntet ihr überheblich werden. Würdet dann vielleicht Dinge tun vor diesem Zeitpunkt und hinterher Buße und bla bla bla. Und wer weiß, vielleicht stirbst du aber auf einmal vorher und dann endest du in deiner Sünde und landest nicht im Königreich. Das wäre ein teurer Preis. Heiliges Leben ist unverzichtbar. Keiner kann sich das erlauben, mit der Sünde zu spielen. Tu es nicht. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, wo Leute gestorben sind, junge Leute. Von einem Tag auf den anderen, Autounfall, Herzversagen, tot, 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 tot. Sind sie alle mit dem Herrn gestorben? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo sie zum Schluss standen. Ich bin nur fest entschieden, wann auch immer der Herr wiederkommt. Mein Stand ist klar. Ich gehöre ihm. Das, was wir gesungen haben. Er ist der beste Vater, den es gibt. Sein Wille ist das Beste, was es für mein Leben geben kann. Und ich bin ein geliebter Sohn. Das ist, wer ich bin. Das ist, wer ich bin. Das ist, wer ich bin. Nicht nur sonntags morgens auf der Kanzel. Das bin ich montags, wenn ich aufstehe. Das bin ich mitternachts, wenn ich irgendwo bin. Das soll sein, wer ich bin. Und das soll sein, wer du bist. Eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn, verbunden mit dem Vater, nicht getrennt durch Sünde. Schuld trennt. Nicht er zieht sich zurück, wir ziehen uns weg von ihm. Und er denkt, warum? Ich habe so viel Besseres für dich als diesen kurzen Kick, Drogen, Alkohol, Sex vor der Ehe, was auch immer du da für dich siehst. Nimm Abstand zu diesen Dingen. Und such ihn. Er hat Freuden, die sind everlasting, wie die Amerikaner. Die hören nie auf, die machen echt Freude. Ich glaube nicht, was ich für eine gute Zeit habe, wenn ich hier morgens bin, sonntags morgens. Ich bin fast nur am Lachen hier vorne. Ich bin nicht schräg, ich bin auch nicht schizophren. Es sieht vielleicht manchmal so aus. Ich sage dir, was ich bin. Ich bin erfüllt. Gott hat mir das vor einigen Jahren geschenkt, dieses Lachen. Ich weiß, dass es sich seltsam wahrscheinlich von außen ansieht, aber es ist mir egal. Es ist mir völlig wurscht. Weil ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, was es mit mir macht. Es verknüpft mich immer wieder und immer stärker. Es ist in dem Lachen ist voll Dankbarkeit. Was ich fühle, wenn ich lache, ich bin einfach nur dankbar. Egal, ob gerade ein Wort gesagt wird, ob jemand betet, ob jemand singt. Ich bin einfach nur, boah, dank Gott, das ist so gut. So gut. Da ist ein Geheimnis dahinter, weißt du, hinter der Freude. Da werde ich nochmal drüber sprechen. Weil Freude ist viel mehr, als sich die Welt das vorstellen kann. Wenn du Freude im Herrn hast, hey, egal, was die Umstände manchmal machen, das tangiert dich nur peripher. Und interessiert dich oft nicht mehr. Nein, da gibt es bessere Sachen. Oh ja. Vielleicht habt ihr mal die Romanserie Finale gelesen, wenn ihr länger Christ seid. Ich habe sie alle durch 13 Bücher insgesamt, mit dem 13. Buch hinten dran, dicke Romane, geschrieben von einem Bibellehrer und einem Familientherapeut zusammen. Und die haben eben versucht, diese ganze Entrückungsthematik mit der ganzen Endzeit so in einem Roman zu packen, sodass die biblischen Wahrheiten, zumindest wie sie das sehen, so rüberkommen. Ob das alles genau so sein wird, das mag mal dahingestellt sein. Aber es ist ein nettes Bild davon, wie es sein könnte. Und so Bilder helfen mir. Ich mag mir Dinge vorstellen können, auch wenn ich sage, es ist nicht die letzte Wahrheit, aber es ist einfach ein Bild, was mich in die richtige Richtung zieht. Okay? Und ich habe euch da einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, eigentlich einen Werbeclip für die letzte finale Verfilmung. Die ist nämlich erst vor ein paar Jahren gewesen, mit Nicky Cage in der Hauptrolle. Und da, ich wollte erst was zusammenschneiden, aber dachte ich, hey, dieser Trailer ist eigentlich alles, was ich zeigen will, so 2 Minuten oder so. Guckt ihn euch an. Oh, nee, ich habe ihn ja hier. Ich gucke ihn hier mit euch jetzt an. Okay, neue Technik. Ich muss jetzt nochmal klicken und dann geht's los. Prima. Das ist der Anfang vom Ende der Welt. Denn die Bibel sagt klar, dass es am Ende der Zeit eine sehr, sehr schwere Zeit geben wird, eine Gerichtszeit. Wir leben noch in der Gnadenzeit, wo Gericht in dieser Form nicht stattfindet. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo jeder für sein Leben Rechenschaft gibt. Auch die lebenden Menschen zu dieser Zeit. Der Heilige Geist wird von dieser Erde genommen. Und die Bibel sagt sehr klar, was alles passiert. Lies Offenbarung. Und du hast sehr viele Details, die du vielleicht gar nicht wissen willst. Aber die gute Nachricht. Bevor ein Land mit einem anderen den Krieg erklärt, holt es seine Botschafter nach Hause. Und ich glaube, das ist eine gute Tradition, die auch im Himmel üblich ist. Ich glaube, der Herr holt seine Botschafter nach Hause, bevor das passiert. Es gibt Leute, die glauben, es wird zwischendrin passieren, einige sogar erst am Ende. Nun ja, wenn es anders sein sollte, werden wir das sicher erfahren. Aber bis dahin glaube ich, mein Vater haut mich da rechtzeitig aus. Und wenn wir Botschafter an Christi sind, wozu unsere Berufung klar ist, dann brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben vor dem, was kommt. Wenn die Entrückung da ist, keine Ahnung, ob dann deine Kleidung auch so fein zusammengelegt auf deinem Platz übrig bleibt wie in diesem Film. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich da sein werde, wo er ist. Und was auch immer hier passiert, wird ohne mich passieren müssen. Denn ich werde da sein, wo mein König ist. Lass uns mal in die Bibel reinschauen. 1. Thessalonicher 4. Ist das noch an? Ah ja, mit der Doppelbild. Gut, jetzt haben wir es. Da steht nämlich Folgendes. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die Gestorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben, und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt, werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Diese Worte sind uns als Warnung und als Trost geschickt worden. Weil manche waren traurig damals, weil die hatten so eine Nahtodeserfahrung, so eine Nahentrückungserwartung, dass sie schockiert waren, die Urgemeinde, dass Menschen starben, die Jesus angenommen hatten. Und die sagten, hey, jetzt sind die nicht mit dabei. Der Herr kommt doch bald wieder und sie verpassen es. Und Paulus sagt, keine Sorge, keiner verpasst es. Es wird einen Zeitpunkt geben in der Geschichte der Welt, wo alle, die in Christus, also die als Christen, als wiedergeborene Christen gestorben sind, gleichzeitig mit den noch Lebenden zusammen entrückt werden in die Luft zur Ewigkeit bei Gott. Und mit diesen Worten sollen wir uns trösten. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, den du liebst und der Jesus kannte, kein Grund zur Traurigkeit. Wir sehen uns wieder. Triff eine Verabredung, wenn du das sicher gehen willst. Osttor Jerusalem oder so, Neues Jerusalem. Aber wir sehen uns wieder, ganz sicher. Du wirst da Leute sehen, wo du vielleicht gar nicht gedacht hättest, dass sie da sind, weil sie Jesus noch angenommen haben. Manche vielleicht im letzten Augenblick. Maria hat ja immer wieder mit Leuten zu tun, mit älteren Leuten, die so auf der letzten Phase ihres Lebens sind und predigten das Evangelium. Und ich bin überzeugt, da waren einige da oben auftauchen. War wieder eine Bekehrung da letztes Mal? Ach, wie schön. Ihr geht in die Altenheime, wisst ihr, und macht da so einen tollen Dienst mit ihrem Dienst. Hier Ingeborg und andere sind mit dabei. Es ist so fantastisch, dass die nicht vergessen werden, weil gerade auf der letzten Wegstrecke wird einiges nochmal klar. Ich beobachte die 20-Jährigen und Jünger, die haben noch Klarheit. Die sind noch im Entscheidungsprozess, wohin mein Leben geht. Da treffen viele eine Entscheidung für Jesus. Und dann kommt eine Phase so zwischen 20 und 40, da ist Familie, da ist Karriere, man ist so beschäftigt, macht gar keine Zeit mehr, grundlegende Dinge zu durchdenken. Aber dann kommen die Einschläge, weißt du, Krankheit, Scheidung, Tod. Und dann überlegt der eine oder andere nochmal, ist mein Lebensweg richtig? All diese Sicherheiten, die ich gedacht habe, dass sie halten, halten die, was sie versprechen? Die Lebenskonzepte, Geld, Macht, Sex, Einfluss, Karriere, Doktortitel, keine Ahnung, hält das mich dann? Was ist, wenn diese Einschläge kommen? Und dann siehst du auf einmal, wie jemand denkt, boah, ich habe dieselben Einschläge, aber schau mal, lächelnd, fröhlich, begeistert, wiederhergestellt, geheilt. Und dann fragt man sich natürlich, wieso klappt das Lebenskonzept von den Christen und meins klappt nicht? Weil es nur eins gibt, was klappt. Eine andere Bibelstelle im 1. Korintherbrief sagt Folgendes. Jetzt weiß ich, wie es geht. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Leute, ich weiß nicht, was Sie mit den Posaunen immer haben, aber weißt du, eine Posaune, das war ein Instrument zum Lobpreis, aber es war auch eine Fanfare der Kriegserklärung. Angriff! Weißt du, nachher haben sie das Posthorn gehabt, da die Nordstaatler, ne? Und
Ja, das war ein Angriffssignal. Die Posaune, was passiert, wenn die Posaune kommt? Die Kriegserklärung findet statt. Und gleichzeitig kommt heim, Leute. Unsere Truppen in Sicherheit bringen. Und dann geht's los. Und dann wird was auf die Welt losgelassen, was niemand besiegen kann. Der Teufel kriegt nochmal eine kurze Zeit. Und er tobt sich aus, sagt die Bibel. David Wilkerson schreibt, das größte Geheimnis aller Zeiten wird in Kürze gelüftet. Es enthält ein Wunder so groß und ungeheuerlich, dass es nur die echten Jesus-Leute glauben können. Gott wird im Bruchteil einer Sekunde Millionen von Menschenleibern aus allen Völkern in Herrlichkeitsleiber verwandeln. Doch ob du es glaubst oder nicht, die Bibel sagt, dass genau Folgendes geschehen wird. Verwesliche, kranke, mit Krebs behaftete Leiber werden plötzlich in unverwesliche, vollkommene Herrlichkeitsleiber verwandelt. Krüppel werden neue, völlig intakte Glieder bekommen. Alte, gebrechliche Leiber werden augenblicklich in vollkommene, heilige Leiber verwandelt. Das Grab jedes echten Christen wird sich auftun. Im Bruchteil einer Sekunde werden alle toten Gläubigen aus allen Rassen und Nationen mit neuen Leibern auferstehen. Unmittelbar nach der Auferstehung der Toten werden wir, die wir noch am Leben und gläubig sind, in einen neuen Leib gehüllt, plötzlich von der Erde verschwinden. Wir werden hinweggenommen, um Christus in der Luft zu begegnen. Unglaublich? Aus der Luft gegriffen? Ein fantastisches Märchen? Nein, Gott hat es gesagt. Du kannst es selbst nachlesen. Es steht auch in deiner Bibel. Wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick. Wisst ihr, wir leben zwar ebenso wie diese Welt im selben Kalender, aber wir leben nicht im selben Zeitraum. Wir haben einen anderen Parallelkalender, der unseren Zeitraum definiert. Wir wissen, dass Gott von Anfang an uns mitgeteilt hat, in welchem Zeitrahmen er mit den Menschenkindern umgehen wird. Er sagt, es ist ein 7-Tages-Zeitrahmen. Jeder dieser Tage ist wie 1000 Jahre. Im Buch Genesis lesen wir von der Erschaffung der Welt in 6 Tagen und im 7. Tag als Ruhetag Gottes. Ich selbst bin überzeugter Kreationist. Gehe also davon aus, dass das Universum und unsere Welt von einem kreativen Schöpfer geplant und erschaffen wurde. Wir sind nicht das Ergebnis eines kosmischen Zufalls oder eines biologischen Spiels, sondern von einem guten Schöpfer gewollt und geschaffen. Dieser Gott gab den Menschen 6000 Jahre Zeit auf dieser Erde. Etwa so lange existiert laut der Bibel menschliches Leben auf diesem Planeten. Man kann das ausrechnen von Adam und Eva bis zu uns. Ziemlich genau. Heute 6000 Jahre. So, Jesus wurde wieder doppelt. Double blessing. So. Jesus wurde nach 4000 Jahren auf dieser Zeitskala geboren. Also am 4. Tag, wenn man es denn so will. Und zwischen Jesu Geburt und Dienst sind inzwischen etwa 2000 Jahre vergangen. Also haben wir dann die Summe von 6000, die übrig ist. Und was sagt uns diese geistliche Uhr? Ich glaube, wir sind hineingedrückt in jenen letzten Schliffer der Zeit, bis der Herr wiederkommt. Wir wissen nicht genau, wie lang ist dieser Schliffer. Sind es Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte? Keine Ahnung. Aber alles, was ich bisher beobachtet habe, biblisch gelesen, von renommierten Bibellehrern dazu gehört habe, lässt mich sehr, sehr stark hoffen, dass meine Generation das erlebt, dass er wiederkommt. Kenneth Copeland, er sagte Folgendes vor ein paar Jahren, 2003. Ich sage Ihnen, Jesus ist dabei, wiederzukommen. Er ist dabei, seinen königlichen Thron zu verlassen und auf die Erde zurückzukehren. Er mag jetzt noch nicht von seinem Thron aufgestanden sein, aber ich garantiere Ihnen, er ist bereits aus den Ecken seines Sitzes vorgerückt. Das ist ein nettes Bild auf das, was kommt. Ich las vor einer Weile eine Beschreibung, die mich sehr bewegt hat, die möchte ich euch gerne weitergeben. Die heißt, nach den ersten 5 Minuten im Himmel. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel sehe ich alles aus einer neuen Perspektive. Plötzlich sind die Dinge, die ich für wichtig hielt, alle belanglos. Etwa, was der morgige Tag bringt, mein Erfolg, mein Versagen. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel bin ich überwältigt von den Wahrheiten, von denen ich wohl wusste, die ich aber nie so ganz verstand. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel begreife ich den Unterschied zwischen persönlichem Besitz, den ich mein eigen genannt und für mich selbst zurückhielt, und dem, was ich davon zum Segen für andere gegeben habe. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel merke ich, dass ich die Zeit nicht zurückholen kann, die ich verplempert habe, statt sie zur Ehre meines Herrn einzusetzen. Nach den ersten 5 Minuten im Himmel sehe ich erstaunt, wie ziellos mein irdisches Leben oft gewesen ist. Im Angesicht des heiligen Gottes wird das irdische Leben in einer völlig anderen Perspektive gesehen werden. Den Himmel und die Hölle gibt es wirklich. Und von der Ewigkeit trennt dich nur ein Atemzug. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig, wie 2. Korinther 4,18 es sagt. Nun, wie kann ich mich vorbereiten? Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Was ist der erste Weg, um mich vorzubereiten? Bekehre dich. Das heißt für einige hier, mach Frieden mit Gott. Gib deine Schuld zu, dein Unvermögen, dein Versagen, was wir alle hatten oder haben. Und sag, Gott, vergib mir, mach mich rein, hilf mir, dir nachzufolgen und mein Leben so zu gestalten, wie du das geplant hast, damit es erfolgreich wird in jedem Bereich meines Lebens. Das zweite ist, richte dein Leben beständig auf Christus aus. Das betrifft die meisten hier. An diesem Punkt sollten wir immer und immer wieder ankommen und sagen, Gott, richte ich mich noch nach dir aus? Es gibt Menschen, die richten sich nach allem Möglichen aus, auch Christen. Vielleicht nach einer neuen Ernährungsphilosophie, nach einer neuen Finanzanlagestrategie, nach spirituellen Dingen, die man irgendwo anders in der Esoterik oder sonst wo findet. Ach, keine Ahnung. 1000 Sachen, weißt du, nach denen man dich ausrichten kann. Nach einer neuen Fernsehserie oder nach einer neuen Freundin oder nach einer Meinung von irgendjemandem. Nach einer Philosophie, nach einem Weisheitsbuch, was man gelesen hat, was nicht die Bibel ist. 1000 Sachen. Aber richte ich mein Leben beständig auf Christus aus, dann ist das zu sehen. Und Leute, das ist die beste Vorbereitung, die ich dir empfehlen kann. Achte auf die Richtung deines Lebens. Geht die auf Christus zu? Oder geht die nur manchmal auf Christus zu und dann wieder, wisst ihr so, dieses Pendeln. Pendeln ist gefährlich, weil je nachdem, wann der Herr wiederkommt, bist du gerettet oder verloren. Teuer, teuer. Hör auf zu pendeln. Wenn du pendelst, dann pendel wenigstens immer weiter, weißt du, pendel in dem geretteten Zeitraum. Das ist dann gesünder als dann dieses Rumgeeier. Kann ich nicht verstehen. Wer Jesus einmal kennengelernt hat, der will nicht mehr rumeiern. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Warum soll ich rumeiern? Es gibt nichts Besseres. Nicht Christus, da brauche ich keine Kopien mehr. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann sei nicht verzweifelt, sondern sei bußfertig. Hier sitzen Leute, die halten sich schon seit Jahren für Christen. Du warst nie einer. Warum kann ich das sagen? Weil ich das so oft beobachtet habe. Du machst alle Dinge, die hier laufen. Du stimmst mit vielem sogar überein. Aber du hast noch nie wirklich Christus zu deinem Herrn gemacht. Wenn, dann war er dein Diener. Du hast wichtige Wahrheiten genommen, bist denen auch ein Stück weit gefolgt, weil die haben dir was genutzt, aber so ganz das letzte Stück hast du behalten. Weil wenn es unbequem wurde und er wollte was von dir, was du nicht wolltest, dann hast du die Grätsche gemacht. Sagst du, nee, also das möchte ich nicht. Mein Wille oder dein Wille geschehe, das entscheidet, ob du Christ bist oder gerne einer wärst. Ich sage das lächelnd, aber eigentlich weine ich. Weil ich weiß, was passieren würde, wenn du diesen Tag nicht überlebst. Wir würden uns nicht wiedersehen. Egal wie fromm du dein Leben gestaltet hast, wenn es nicht von neuem geboren war, ist es vorbei nach diesem Leben. Du wirst nicht dahin kommen, wo du gerne hinkommen möchtest. So bitte, bitte, nimm das als Aufruf. Vielleicht ist es der letzte, den du jemals hörst. Weil viele ja denken, du bist Christ und alles ist gut. Ich gucke niemanden an, ich habe auch keinen vor Augen, okay? Nicht hinterher böse E-Mails schreiben, aber ich weiß, dass in einer Gruppe von 100 Leuten garantiert jemand dabei ist, den genau das betrifft. Und wenn ich es nicht sage, sagt es dir vielleicht niemals wieder jemand. Bekehr dich. Wie mache ich das? Ich habe es schon versucht. Nicht versuchen. Such Buße. Bitte ihn um eine Sache, so lange, bis es da ist. Bitte, Herr, gib mir einen Geist echter Buße. Ohne Buße keine Umkehr, ohne Umkehr kein Leben. Oh, der Herr kann das schenken. Aber Buße ist ein Geschenk. Das Wichtigste in meinem Leben, immer wieder. Wenn ich eine Kursänderung brauche, bitte ich, Herr, gib mir Buße. Lass mich von ganzem Herzen hier eine Kehrtwende machen, weil aus eigener Kraft kriege ich es nicht hin. Ich habe keine Motivation, das reicht nicht. Ich brauche das von dir. Und Buße ist ein Geschenk. Buße ist der Schlüssel für jede Freiheit, die du in deinem Leben jemals erreichen wirst. Es ist immer Buße. Buße und dann Vergebung abholen. Ja, und dann startest du neu, weil die Vergangenheit ist nicht mehr dein Maßstab, sondern er ist es. Und alles wird gut. Bekehrung bedeutet immer eine Abkehr von mir selbst, von meinen Wünschen, meinen Träumen, meinen Bedürfnissen und eine Hinkehr zu Gott, seinen Wünschen, seinen Geboten und dem, was er will. Bis den vollkommenen Willen Gottes zu leben, ist der beste Lebensstil ever. Es gibt keine Steigerung. Und schließlich mein dritter Punkt zur Vorbereitung auf diesen Moment der Entrückung ist, achte besonders auf das fünfte Evangelium. Nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ist es dein Leben. Dein Leben ist das fünfte Evangelium. Für viele Menschen um dich herum ist es das Einzige, was sie kennen und kennen werden. Es ist dein Leben. Es sind deine Worte und es ist dein Leben, was dahinter steht. Ist es echt, stimmt es überein, wenn Leute irgendwann dir zuhören, werden sich einladen lassen? Vielleicht nicht so schnell, wie wir das gerne hätten, das kenne ich wohl. Aber weißt du, wir sind eine Langzeitanlage Gottes. Wir sind keine neue Marktaktie, die mal gerade auf den Markt kommt und mal schnell mal ein paar Euros bringt. Wir sind eine Langfristanlage Gottes. Mit jedem Jahr gibt es mehr Rendite fürs Reich Gottes, wenn wir mit ihm leben. Das ist, was passiert. Manchmal kommen Leute, die ich seit 20, 30, 35 Jahren nicht mehr gesehen habe, kommen in mein Leben und ich spüre, ich habe hier gerade ein offenes Ohr, eine offene Tür und Leute hören das Evangelium das erste Mal. Ja, denk an deine Vergangenheit. Gott hat mir immer gesagt, dass die Schatten meiner Vergangenheit die Ausläufer der Zukunft sind. So mancher Schatten aus der Vergangenheit, ich rede jetzt nicht von Sünde, ich rede von Beziehungen, von gesunden Beziehungen, die wieder zurückkommen ist, wo du merkst, Gott baut auf dem wieder was auf. Er gebraucht dich, um einem alten Schulfreund zu dienen, jemanden, den du ewig nicht mehr gesehen hast. Ich verband mal was und dann ist es weg und man verliert sich aus den Augen und 30 Jahre vergehen wie im Flug. Ihr wisst, was ich meine, die meine Generation seid zumindest. Es geht so schnell und dann triffst du jemanden. Ich habe gerade jetzt wieder so einen Kontakt mit einem alten Freund, 35 Jahre nicht gesehen und jetzt trinken wir demnächst Kaffee zusammen. Und ich werde nicht bedrängen, aber ich freue mich einfach, weil da ist wieder eine Möglichkeit, dass eine offene Tür vom Herrn aufbricht und ganz entspannt er vielleicht was von Jesus mitnimmt, weil er meinen Lebensweg hört und denkt, wow, wie ist denn das gewesen? Und Gott kann alles Mögliche tun. So, das fünfte Evangelium ist dein Evangelium. Das ist die Rolle, die du spielst. Und der wird entscheiden, ob der Herr Jesus dein Herr oder dein Diener ist. Das wird es entscheiden. Dienst du ihm, dann wird er dich gebrauchen, mächtig sogar. Mächtig heißt nicht, dass er 100 Leute durch dich zu Jesus führt, aber dass er in deiner Nachbarschaft, in deiner eigenen Familie Dinge tun wird, die niemand von uns sonst tun könnte. Die ich nicht tun könnte. Das ist, was er vorhat. Wir sind die einzige Hoffnung für diese Welt, Leute. Nicht wir als Gemeinde, sondern alle Christen. Und deswegen sage ich, 2%, die einen Auftrag tun würden, die Welt wäre in einem Atemzug mit dem Evangelium erreicht und bekannt gemacht. Klar, retten kann man sie nicht dadurch, das muss jeder selbst entscheiden, aber bekannt machen können wir sie. Wir können mit unserem Leben Zeugnis ablegen. Wir können von den Dingen erzählen, die wir erlebt haben mit Gott. Hey, preis sei Gott, das sind doch so viele Sachen. Jeder von euch könnte hier vorne stehen, könnte eine Stunde erzählen, was er mit Gott schon erlebt hat in seinem Leben, oder? Wer könnte eine Stunde erzählen? Mal ganz ehrlich. Ich hole einen Kohl rein, keine Angst. Nur wer könnte? Okay, also es ist locker die Hälfte und wahrscheinlich die anderen trauen sich noch nicht. Aber wenn ihr anfangen würdet, dann würdet nachdenken, was Gott in eurem Leben schon gemacht hat. Oder ihr seid noch nicht so lange gläubig, dann kommen die Dinge alle noch. Gut, freu dich drauf. Der Inhalt dieses fünften Evangeliums ist das mit Abstand Entscheidendste für deine Zukunft. Denn danach werden wir gemessen, nach uns selbst, nicht nach dem anderen, nach uns selbst. Wie wir mit Jesus gelebt haben, das wird der Maßstab sein, der gilt. Ich fasse zusammen. Wir haben uns angeguckt, was vor Jesu Wiederkunft geschehen muss. Wir haben uns die Israel-Linie kurz angeschaut, wir haben uns die Gerichtslinie angeschaut und wir haben uns die Missionslinie angeschaut. Und alle drei Linien weisen darauf hin, dass die Richtung sehr stark vorgeprägt ist und dass er sehr wahrscheinlich sehr bald wiederkommt. Wobei das sehr bald leider nicht genau quantifiziert werden kann. Das wollen wir auch nicht. wollen hier keine sektiererischen Lehren bringen, sondern sagen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir wissen nicht den Zeitpunkt, aber wir können den Zeitrahmen im Groben schon erkennen. Wir haben uns zweitens die Entrückung der Gemeinde angeschaut und gesagt, dass sie bevorsteht. Und zwar vielleicht näher, als wir denken. Stellen wir vor, nächsten Sonntag, unser Gastprediger käme gar nicht mehr zum Wort hier. Wäre im Flugzeug schon entrückt worden und alles wäre, wir wären alle schon, oder hoffentlich alle schon weg. Unser armer Vermieter. Ja. Die kriegen auch jedes Jahr das Evangelium von uns geschickt, von uns als Gemeinde. Jedes Jahr in irgendeiner Form bekommen sie Evangelium. Vielleicht sehen wir ja doch den einen oder anderen noch da wieder. Und drittens, wir haben gesagt, bereite dich auf das Kommen von Jesus vor. Bekehr dich, richte dein Leben ständig nach Jesus aus und achte besonders auf das fünfte Evangelium, auf dein Leben in seiner Herrlichkeit. Jetzt lass mich euch noch was Kurzes vorlesen und dann kommen wir zum Ende. Wenn ihr es schon kennt, sagt nicht, oh. Aber es ist immer jemand da, der kennt es noch nicht und ich finde es so schön. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns aus dem Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker, Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch noch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt. Und genau das möchte ich jetzt einladen dazu. Bitte, wenn ihr könnt, steht doch mit mir. Ich möchte fragen, wer von euch, wer von Ihnen hat keinen Frieden mit Gott in der Form, wie ihr es heute gehört habt? Wer hat nie sein Leben wirklich Jesus gegeben? Wer hat nie Buße getan über die Lebensschuld, die wir alle mit uns rumgetragen haben bis zu diesem Moment? Und wer sagt, ich möchte Jesus annehmen. Ich möchte, wenn ich hier rausgehe, wissen, dass ich nie wieder allein bin. Ob wir uns nochmal sehen, weiß ich nicht, es sei denn dann oben vom Osttor. Aber bis dahin ist das die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, Christus als Herrn und Heiland zu empfangen. Wer ist hier und sagt, ich möchte diese Entscheidung heute ganz bewusst und klar treffen? Bitte gib mir doch ein Handzeichen. Dankeschön, Dankeschön. Ein Moment. Ist noch jemand hier? Darf ich euch beide nach vorne bitten? Ja. Kommt nach vorne. Wir machen das hier vorne vom Kreuz. So richtig, richtig. Komm, ich mache euch hier vorne auf. So. Letzte Chance, wenn noch jemand dazukommen will. Manch einer verpasst den wichtigsten Tag seines Lebens. Aber ihr verpasst ihn nicht. Ihr seid hier. Wollen wir uns vors Kreuz knien? Könnt ihr knien?
Ja, klar.
Ich werde ein Gebet vorsprechen. Und auch alle, die jetzt im Internet zuhören und die diese Entscheidung treffen wollen, ihr seid eingeladen mitzubeten. Und jeder hier im Raum, weil das ist ein Hingabegebet und das kann man auch öfters beten. Passiert nichts Schlimmes, im Gegenteil. Sprecht mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, vergib mir all meine Lebensschuld. Ich entscheide mich hier. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja. Das war's schon. Wow. Jetzt sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch, weil ich glaube, jetzt seid ihr angekommen. Ich weiß, Gott hat euch gezogen bis hierher. Und ich glaube, er hat euch jetzt durchgebracht. Und ich möchte euch einladen, mit den beiden nochmal nach nebenan zu gehen. Die haben noch ein kleines Geschenk, die werden noch für euch persönlich beten. Das ist euer Applaus. Gott segne euch. Ich lade euch ein, das noch nachzustudieren. Das Handout gibt es beim Rausgehen. Und ich freue mich, dass wir einmal wieder über dieses Thema gesprochen haben und uns ausgerichtet haben nach dem, was Gott vorbereiten will. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich übergebe an meine liebe Frau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt, und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.